andere auch daran teilhaben lassen. Und ich habe heute zu meiner Frau gesagt, das ist schon so ein Thema. Gell? Und jeder hat so seine Fragen. Und ich kann sagen, auch ich habe meine Fragen. Und ich habe auf vieles keine Antwort. Und ich kann nicht viel Antworten geben. Und dafür bin ich auch nicht da. Sondern der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist alles eigentlich, wozu ich da bin. Letztendlich auch, wozu das Leben, der Lebensbericht dient. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Zeugen sein von einem Gott, den der Mensch nicht greifen kann. Den er nicht einfach in so eine Schublade reinstecken kann und sagen, jetzt lebe ich doch mit dem lebendigen Gott und dann muss es mir gut gehen. Ihr werdet Zeugen sein von einem Gott, den ihr selbst auch gar nicht begreifen müsst. Aber von dem ihr euch geliebt wissen dürft. Und es tut ein Mensch nur, wenn er die Liebe Gottes empfangen hat durch Jesus Christus, durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist. Wenn Jesus sagt mal, wenn ein Mensch von oben von Neuem geboren wird, so wird er das Reich Gottes ererben. Wenn ihr das Zeugnis vom Geist Gottes in euch habt, dass Jesus Christus der lebendige Gott ist, selbst der Sohn Gottes, dann könnt ihr meine Zeugen sein. Und dann dürft ihr darauf vertrauen, dass ich euch führe. Und das Interessante ist ja, die Bibel ist so realistisch, die malt keinen Menschen, niemanden malt so ein rosiges Bild vor. Nirgendwo steht es in der Bibel, dass wenn man mit Gott lebt, dass es einem gut geht. Nirgendwo steht es. Das ist ganz interessant. Das ist die Vorstellung, die Menschen sich gemacht haben. Ich habe mal so einen Witz gehört und den finde ich schon passend, weil der hat mir viel erklärt. Das ist der einzige Witz, den ich mir merken konnte und den will ich erzählen. Da sitzt ein deutscher Arzt mit einem Arzt aus Afrika auf einem Ärztekongress am Tisch. Und die beiden sitzen sich so gegenüber und der Deutsche denkt, naja, wir sind in Deutschland, ich bin Gastgeber, dann muss ich suchen, dass ich ihm da irgendwie was zu trinken kredenze und dann bestellt der Arzt halt was zu trinken, der Deutsche, und ohne mit dem Afrikaner zu sprechen. Und es steht dann so dort vor ihm und dann trinkt er und der andere trinkt eben auch. Und dann schauen sie sich beide so an und dann sagt der Deutsche zu dem Schwarzen, gluck, gluck, gut, hä? Und der Schwarze stellt das Glas wieder hin und sagt, gluck, gluck, gut. Und dann denkt er, Deutsche, Mensch, macht mir Spaß da, dass ich dem was Gutes tun kann, bestelle ich gleich was zum Essen für uns beide. Und dann bestellt er was zu essen und das Essen kommt und die beginnen beide zu essen, noch kein Wort miteinander gewechselt und der Deutsche schaut so auf und guckt den Schwarzen an und sagt, Mampf, Mampf, gut, hä? Und der Schwarze schaut den Deutschen an und sagt, Mampf, Mampf, gut. Und dann kam es zum medizinischen Fachvortrag und dann wurde der schwarze Kollege aufgerufen, nach vorne zu kommen ans Mikrofon und hat im reinsten Deutsch einen medizinischen Fachvortrag gehalten. Und dann ging er zurück zu seinem Tisch, an dem der Deutsche saß, schaut ihn an und sagt, bla bla, gut, hä? Fand ich gut, irgendwie. Wisst ihr, der verdeutlicht mir auch was. Verdeutlicht mir was, weil so ist unser Leben mit Gott. Wir haben oft überhaupt keine Ahnung, wer ist es eigentlich? Wer ist es eigentlich? Er muss uns begegnen. Und er lädt uns ein, dass wir ihm begegnen. Seit dem Sündenfall in diese Welt, und da will ich auch anfangen, ihr Lieben, Leid, warum lässt Gott es zu? Der Anfang der Schöpfung, der Anfang der Menschheitsgeschichte war ohne Leid. Da war kein Leid. Der Anfang der Menschheitsgeschichte war Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Liebe. Da gab es keine Tränen. Wenn man Adam gefragt hätte, was bedeutet für dich traurig sein, Adam, bist du manchmal traurig, hätte der Adam gesagt, ich weiß gar nicht, was das bedeutet, dieses Wort. Wenn man die Eva gefragt hätte, bist du traurig, hätte sie auch gesagt, ich weiß gar nicht, was du eigentlich meinst mit dem Wort. Das wussten die gar nicht, damit wussten sie gar nichts anzufangen. Es war in der Gegenwart des lebendigen Gottes, in dieser perfekten Gemeinschaft. Und der Herr, der allmächtige Gott, sagt zu Adam und Eva, ich setze euch in einen Garten rein und ich pflanze da Bäume und ist ein Baum des Lebens drin, von dem hätten sie essen dürfen. Nur vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, das sollte nicht essen, weil wenn du davon isst, wirst du sterben. Das bedeutet, da wird was getrennt. Und es ist ja das Schrecklichste, wenn man dann an so ein Grab steht. Ich habe vor gut 3 Jahren jetzt meine Mutter beerdigt, ist auch ganz plötzlich gestorben. Ich war noch zu Hause gewesen und ich wollte sie noch sehen und meine Schwester ruft mich abends an und sagt, du, die Mutter ist im Krankenhaus und dann hat sie mich wieder angerufen und sagt, es geht schon wieder alles gut und am Mittwochmorgen, eben dieser Abend war es, Mittwochmorgen ruft sie mich an und sagt, die Mutter ist gestorben. Und dann stehst du an dem Grab und es ist endgültig, so kommen wir sich vor. Und das ist diese Trennung, dieser unglaubliche Schmerz. Und Gott sagt zum Menschen, wenn er von dem Baum isst, des Guten und des Bösen, nicht, ich will euch ja nicht gängeln, Leute, aber der Grundgedanke dahinter steckte, dann werdet ihr sein wie Gott. Wisst ihr, ihr braucht mich nicht mehr, ihr wollt unabhängig sein. Und diese Unabhängigkeit, die bringt euch sehr viel Schmerzen. Diese Unabhängigkeit bedeutet, ihr kommt aus dieser wunderbaren Beziehung mit eurem Schöpfer heraus. Ihr könnt nicht mehr in der Gegenwart leben, ihr könnt es gar nicht mehr ertragen. Und der Mensch hat sich verführen lassen vom Satan, vom Durcheinanderbringer, vom Lügner, wie Jesus Christus den Satan nennt, vom Mörder. Und der Mensch hat von der diese Frucht gegessen. Und dann kam dieser der große Schicksalstag, unter dem wir alle leiden, die Trennung von Gott. Und gleich im Anschluss in der Schöpfungsgeschichte liest man schon vom ersten Mord. Kain und Abel, und schon die waren dann gegeneinander. Das ist eigentlich interessant, aber witzig, wenn man das liest, ganz am Anfang war das so eine wunderbare Gemeinschaft. Und durch die Sünde kam der Tod in diese Welt, sagt die Bibel. Durch die Trennung von dem, der das Leben ist. Und unter dieser Sünde, unter dieser Angst, unter dieser Not leidet die ganze Schöpfung, so sagt später mal der Apostel Paulus. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Wiederkunft von Jesus Christus, weil das alles der Vergänglichkeit unterworfen ist seit diesem Tag. Und das ist der Anfang dieser ganzen Geschichte. Das, was wir haben in dieser Welt, sind Fluchstrukturen. Es gibt viele philosophische Gedanken darüber, woher kommt das Böse, wie kam das alles, oder. Tatsache ist, es ist da und ist manchmal greifbar da. Und es sind die Fluchstrukturen, in denen wir leben. Und die Bibel erklärt es eigentlich von Anfang an. Jetzt können wir natürlich immer noch fragen, ja, warum muss denn ich darunter leiden? Meine Tochter sagte mal, als er noch viel kleiner war, sagte, Papa, wenn die Eva damals nicht ungehorsam gewesen wäre, dann wäre ich heute nicht so bockig. Das ist ganz einfach. Muss ich ihr ein bisschen Recht geben, ne? Aber letztendlich hat sie auch erkannt, es ist ja mein eigenes Herz, das so bockig ist. In dem leiden wir und leben wir in dieser Welt. Und ich möchte dieses Thema ein bisschen anders nennen, ihr lieben Leiden, warum lässt Gott es zu, sondern ich möchte es mal nennen, wie lieb ist der liebe Gott eigentlich? Und dazu möchte ich uns Geschichte aus dem Neuen Testament vorlesen. Wie gesagt, vorher möchte ich euch noch sagen, dass Jesus sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also die Bibel selbst spricht davon, es gibt einen Zorn Gottes. Und die Strukturen, die wir in dieser Welt haben, die zeugen was von diesem Zorn Gottes. Es passt manchmal nicht so in unser Bild von diesem lieben Gott, den wir irgendwie bekommen haben. Aber das sind die Strukturen des Zornes Gottes. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und Adam und Eva haben damals ungehorsam gesät und haben ungehorsam geerntet. Und wir sind alle, sagt die Bibel, wir sind alle aus dem Samen von Adam. Wir sind alle Nachkommen. Und das Wunderbare da drin ist eben, dass in dieser Fluchstruktur uns dieser lebendige, eine wahre Gott nicht allein gelassen hat. Die Frage ist für mich auch, ganz ehrlich, warum beendest du das nicht einfach jetzt? Das ist oftmals auch meine Frage. Obwohl ich das jetzt, was ich alles sage, das stehe ich auch dazu, und trotz allem bohrt mich manchmal diese Frage, ich will ganz ehrlich sein. Warum beendest du es dann nicht einfach jetzt? Aber die Bibel, wenn wir die Bibel lesen, die Bibel gibt uns einen Plan. Gott hat einen Plan mit dieser Welt und hat einen Plan mit unserem Leben. Und der Plan, von dem die Bibel spricht, ist ein perfekter Plan. Und da gehört jedes Leben dazu und da kann jede Träne dazu gehören zu diesem Plan. Das denken wir, das ist eigentlich sinnlos, diese Tränen, aber in der Nachfolge von Jesus Christus, Tränen geweint sind nicht sinnlos, weil Psalm 56 sagt, du zählst die Tage meiner Heimatlosigkeit und du speicherst eigentlich, du rettest meine Tränen. Du nimmst so ein kleines Gläschen, ist eigentlich der Gedanke, und jede Träne, die geweint ist, sagt der König David, in der Nachfolge mit dem lebendigen Gott, die ist Gott nicht egal, die zählt für ihn. Wir können sagen, naja, warum ersparst du uns dann die Tränen nicht? Aber die Bibel spricht davon, die Tränen sind wichtig, die gehören dazu zum Leben. So ist das Leben und so, wie wir es auch in dem Lebenszeugnis gehört haben, es hat alles seine Zeit. Und die Bibel spricht davon, geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Frieden hat seine Zeit, Krieg hat seine Zeit. Aufbauen hat seine Zeit, Niederreißen hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, Ernten hat seine Zeit. Lachen und Weinen hat seine Zeit. Tanzen und Trauern hat seine Zeit. Und die Bibel ist da ganz realistisch und berichtet uns einfach davor, wie das Leben wirklich ist. Nur natürlich in so einer Welt, in der wir leben, in der mehr und mehr, denkt das Leid und die Trauer, die wird ja verdrängt bei uns. Die wird ja oft dann auf die Intensivstationen gedrängt, die wird in die Pflegeheime gedrängt, das Leid und die Trauer und die Einsamkeit. Ich denke, vor ein paar Jahrzehnten, als es noch die Großfamilien gab, auch in Deutschland, da war das alles noch, das war ganz nah, das war unmittelbar. Da konnte man sich nicht einfach drum rumdrücken. Sondern war das greifbar in den Familien. Und da mussten Familien lernen, damit umzugehen. Und dann gab es Familien, so wie unser lieber Bruder heute Abend, der sagt, ich habe das erlebt, dass Gott mir geholfen hat. Und da gab es Familien, die sagten, es gibt überhaupt keinen Gott. In Englisch gibt es so einen Spruch, it makes you better or bitter. Es macht dich besser in deiner Beziehung mit dem lebendigen Gott oder es macht dich bitter. Aber so ist diese Welt, die leidet unter diesen Fluchstrukturen. Und es gehört dazu. Und nicht Leid, warum lässt Gott das zu? Antworten und ihre Grenzen. Und wir haben diese Grenzen. Ich kann auch nur das Zeugnis geben, als ich kurz nachdem wir beide zum Glauben kamen, meine Frau und ich, zum Glauben an Jesus Christus. Ich habe das schon mal erwähnt am ersten Abend. Wir waren getauft und konfirmiert. Wir waren sogar kirchlich getraut. Sogar unser erstes Kind haben wir taufen lassen und haben nicht geglaubt, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist. Die Kirche hat mir nichts zu sagen gehabt, die Bibel hat mir auch nichts zu sagen gehabt, Beten hat mir auch nichts zu sagen gehabt, es war alles für mich so ein alter Hut, es waren alles so alte Traditionen, die macht mir eben mit. Und die sind ja nett, so auf dem Dorf, wer solche Traditionen bricht, ich meine, das ist ja ein Heide, wollte ich auch nicht sein, also machen wir gleich mit. Aber zu sagen, hat es mir überhaupt nichts gehabt, ihr Lieben, nichts. Ich hätte mich eher in dem wiedergefunden, hier auf der Bank zu sitzen. Na, wo ist denn jetzt Gott, wenn es überhaupt einen Gott gibt? Ich erinnere mich an die Zeiten, als ich Soldat war und dann manchmal auf unseren Kameradschaftsabenden einen über den Durst getrunken haben und dann haben wir uns lustig gemacht über Gott. Und ein Gegröle und ein Zeug und ein Gefluche. Obwohl ich getauft war, konfirmiert und ich hätte jedem Menschen gesagt, ich bin Christ. Weil ich ja staatlich legitimierter Christ bin. Das steht in meinem Stammbuch drin. Du bist getauft. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Null, zero, dass es einen lebendigen Gott gibt. Manchmal hätte ich es mir gewünscht, ihr Lieben. Das erste Mal, als meine Oma gestorben ist, die mich eigentlich erzogen hat und aufgezogen hat. Und ich dann an ihrem Sarg stand. Ich hätte mir gewünscht, es gibt einen lebendigen Gott. Ich habe keine Ahnung gehabt, ob es ihn wirklich gibt. Und dann so die ganzen Phasen im Leben hindurch. Hätte mir immer wieder mal manchmal gewünscht, es gibt einen lebendigen Gott. Hab's nicht gewusst, keine Ahnung. Obwohl mir jeder gesagt hat, du bist doch Christ. Und dann, als ich mit 24 Jahren feststellte, Jesus Christus lebt wirklich. Und er will nicht das Schlechte für mein Leben, er will das Gute für mein Leben. Er will mich von diesem Gericht erretten. Er will mir Leben schenken, ewiges Leben, das über den Tod hinausgeht, weil der Herr Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist diese Hoffnung, die unser Bruder heute Abend haben darf. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und dieses Leben ist trotzdem begrenzt hier. Der Herr Jesus sagt nicht, wer an mich glaubt, den sein Leben wird absolut super hinlaufen auf Wolke 7. Es wird eine Bombensache sein, es wird immer sein wie in Hawaii, Glas Cola in der Hand und wir liegen im Meer und freuen uns über die milde Sonne. Das stimmt nicht. Der Herr Jesus spricht davon, dass diese Welt manchmal so bedrohlich ist und uns Angst macht. Davon spricht er. Und das haben wir dann auch erlebt, kurz nachdem ich sagte, Herr Jesus, wenn du wirklich lebst und wenn das stimmt, was die Menschen über dich sagen, dass du der Sohn Gottes bist und was die Bibel über dich sagt, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist und niemand zum Vater kommt, außer durch dich, dann lebe ich verkehrt und dafür brauche ich Vergebung. Und das hat mich dann zum Christen gemacht, ihr Lieben, als Christus in mein Leben kam durch seinen Heiligen Geist. Und kurze Zeit später hat meine Frau auch das Gebet gesprochen. Und so knapp ein Jahr später ist unsere jüngste Tochter geboren worden und meine Frau ist schwer krank geworden damals. Und die ist immer schwächer geworden und immer schwächer und immer schwächer geworden, bis ein Freund mal nachts anrief und sagt, ja, der kannte sich aus im Medizinischen, und sagt, Heinz, das bedeutet nichts Gutes, bring sie sofort ins Krankenhaus. Und ich habe sie ins Krankenhaus gebracht und habe unsere Kleinste, die war gerade eine Woche, hat das Licht der Welt erblickt, so eine Tragetasche gehabt. Und ich bringe meine Frau ins Krankenhaus und die Schwester reißt sie mir förmlich aus der Hand, schaut mich an und mit einem unnachahmlichen Charme sagt sie mir, sie werden ihre Frau nie mehr lebend wiedersehen. Und ich stand mit unserer kleinen Tochter, stand ich in dem Krankenhaus auf dem Flur. Und das Erste, was ich gesagt habe, war, das vergesse ich nie mehr, ist das jetzt der Dank dafür, dass wir dir unser Leben gegeben haben? Dass du mir das Liebste nimmst, was ich habe? Ist das jetzt der Dank? Der Dank dafür, dass die Leute im Dorf mich verlachen, dass ich jetzt ein religiöser Spinner bin, dass ich auch noch zum Pfarrer renne, die Bibel lese und bete? Ist das jetzt der Dank? So fühlte ich mich damals. Und dann, das Zweite, was ich nachgeschoben habe, ich sagte, Herr Jesus, jetzt musst du irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Du musst irgendwas machen. Und als ich aus dem Krankenhaus rauslief mit unserer jüngsten Tochter in der Tragetasche, hat mich ein Frieden befallen im Herzen, ihr Lieben. Und es ist nicht einfach nur so ein Dahingesagt. Ein Friede im Herzen, wo ich wusste, wie es auch immer jetzt ausgeht, wie es auch immer ausgeht, ich wusste nicht, wie es ausgeht, es wird recht. Es wird gut. Das vergesse ich nie mehr, dieses Erlebnis in meinem Herzen, diese Friede. Und das ist der Friede, von dem die Bibel schreibt, der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und da hat sich der lebendige Gott in unserem Leben erwiesen, als der, der auch Frieden geben kann inmitten im Sturm. Preis Gott, ich habe meine Frau wieder bekommen. Bei uns ging es anders aus. Aber in dem Punkt kann ich ein bisschen nachvollziehen, was das bedeutet. In dem Punkt war meine Frau schon tot für mich, wisst ihr? Weil das war alles, was ich hatte, die Prognose von der Schwester, ich werde sie nie mehr lebend wieder sehen. Und es ist alles, was ich hatte, diese Friede Gottes im Herzen, was auch immer kommt, Heinz, was auch immer kommt, es wird richtig. Der Herr Jesus erzählt was darüber, wie lieb ist der liebe Gott. Und in Lukas Evangelium steht für viele eine ganz bekannte Geschichte. Und da steht, da kommt ein Gesetzesgelehrter zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, wie liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das können wir nur, ihr Lieben, wenn die Liebe Gottes selbst unser Herz ergriffen hat. Dann wird unser Herz dazu bewegt, Gott zu lieben. Wisst ihr, das ist ein sicheres Zeichen, dass ich ein Kind Gottes bin, dass mein Herz dazu bewegt wird, Gott zu lieben. Ich kann das nicht. Ich kann auch niemanden motivieren, Gott zu lieben. Das kann ich niemanden dazu bringen. Ich kann niemanden dazu bringen, Gott zu lieben. Ich kann Menschen dazu bringen, einer Religion nachzufolgen, religiöse Übungen zu machen, damit das religiöse Leben funktioniert. Das kann ich. Aber Gott zu lieben mit dem Herzen, das kann ich nicht. Das kann nur der Geist Gottes. Das bedeutet Wiedergeburt nach biblischem Verständnis. Plötzlich ist die Liebe Gottes in unseren Herzen und die liebt einfach, die liebt eben Gott. Und mein Leben wurde zu angeregt, ihn zu lieben, in dieser Beziehung mit ihm zu leben. Das war die erste Lektion, die dieser Schriftgelehrte lernen musste. Die Frage, wie sieht es in deinem Herzen wirklich aus, Schriftgelehrter? Spürst du in deinem Herzen diese Liebe zu Gott? Diese Sehnsucht? Das zu tun, was ihm gefällt. Nicht aus Angst, nicht aus Gesetzestreue, sondern diese Sehnsucht aus Liebe. Ich will das tun, was dir gefällt. Aus Liebe, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Aus Liebe, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Das heißt noch lange nicht, dass man deswegen alles umsetzt, ihr Lieben. Das geht nicht um einen perfekten Lebensstil. Überhaupt nicht. Aber es geht um diese Triebfeder. Was treibt uns an? Und hier spricht er davon, schau mal, Gesetzesgelehrter, wie sieht es denn aus? Und dann kommt er auf einen anderen Punkt, der Herr Jesus, und sagt, weil der Mann sagt, wer ist jetzt eigentlich mein Nächster? Und der Herr Jesus erklärt es und sagt, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter, für die Israeliten eigentlich ein abscheuliches Bild, jemand aus einem Mischvolk, mit dem kein frommer Jude Kontakt haben wird. Der kommt, sagt Jesus, und als er ihn sah, diesen halb totgeschlagenen Menschen, hatte er Erbarmen. Und er ging hin zu ihm, verband ihm die Wunden, goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Halbherberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Und er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Ihr Lieben, das ist das eine Bild, ja? Das hast du ganz klasse gespielt. Wo kann man das jetzt sehen? Wo kann man jetzt die Liebe Gottes sehen? Jeder spricht vom lieben Gott, aber wo sieht man sie denn? Da knüpfe ich nochmal an diesen ersten Abend, als der Herr Bürgermeister hier war. Und mir hat es so gefallen, als er auch sagte, wir brauchen es mehr, einfach füreinander da zu sein. Wisst ihr, Gott hat seine Gemeinde, die sich unterm Kreuz versammelt hat, die er durchs Kreuz erkauft hat, hat er eigentlich dazu berufen, in dieser Welt eben praktisch der Körper Jesu zu sein, damit man diese Liebe hört und spürt, dass Menschen da sind, die sich um Menschen sorgen. Damit auch Menschen da sind, die dich mal in den Arm nehmen, wenn du Trost brauchst. Nicht immer nur kluge Worte haben. Was muss ich ihnen jetzt sagen? Wie soll es denn jetzt ausgehen? Nee, überhaupt nicht. Die Gemeinde Jesu ist eigentlich dafür da, ihr Lieben, in dieser Welt. Nicht nur, dass es sich halt versammelt, irgendwann mal zu einer bestimmten Zeit und dann, oh, jetzt haben wir unsere religiöse Pflicht erfüllt. Nein, sondern die ist eigentlich da, um ein Leib Jesu in dieser Welt zu sein, damit Menschen, die in dieser Welt leiden, alleine sind, leiden unter den Fluchstrukturen dieser Welt, was von der Liebe Gottes mitbekommen. Von der tröstenden Kraft Gottes. Von der Wahrhaftigkeit Gottes, von seiner Großzügigkeit, von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit. Dafür ist Gemeinde Jesu eigentlich da, ihr Lieben. Um das Wesen von Jesus Christus wiederzuspiegeln. Und dass es auch anfassbar wird, wisst ihr? Wenn du in die Schule gehst oder in ein Studium oder, und da sitzt jemand neben dir und der ist wirklich immer wie ein Geprügelter. Es gibt solche Leute, die sind immer das letzte Rad am Wagen. Immer. Und dass so ein Mensch mal spüren darf, auch in so einem Klassenverband, nein, du bist nicht das letzte Rad am Wagen, auch du bist geliebt. Nicht, weil du Mathe so super kannst, weil du kannst das nämlich gar nicht. Nicht, weil du aus der Bombenarztfamilie kommst, sondern du kommst aus einer Familie, würden alle sagen, die sind ja asozial. Naja, wenigstens getauft. Okay. Du sollst es spüren, dass Gott dich liebt. Wisst ihr, das sind auch viele Fragen in unserer Welt, die werden zurechtgestellt von Menschen, die Gott nicht kennen. Wo ist denn jetzt Gott? Und dafür ist die Gemeinde Jesu eigentlich da, um den Menschen ein Zeugnis zu geben. Er ist hier, mitten unter euch ist er. Er lebt in uns, wir sind die Kinder Gottes, weil wir wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist. Und er will durch uns seinen Trost, seine Liebe, seine Freundlichkeit, Gerechtigkeit in diese Welt hineinleben. Dafür ist Gemeinde Jesu da, ihr Lieben. Gustav Werner Stift, der Gustav Werner, ein Pfarrer auf der Schwäbischen Alb, der stand am Grab von einer Frau, die er beerdigt hat, und dann standen die Kinder ums Grab herum dieser Frau. Es waren alles Waisen. Und dann sagte der Gustav Werner, jetzt muss was geschehen, jetzt muss die Liebe Christi deutlich werden. Wir müssen uns diese Kinder annehmen. Dann wird es praktisch, ihr Lieben. Und dann hat es sich einige dieser Kinder angenommen, andere Familien haben sich andere Kinder angenommen und daraus ist das Gustav Werner Stift entstanden. Großes diakonisches Werk in Württemberg. Durch einen Pfarrer, der ergriffen war von der Liebe Jesu und sagt, die muss jetzt deutlich werden. Die tröstende Kraft Gottes, die Gnade, die Barmherzigkeit, das darf nicht nur in Worten verbalisiert werden, das muss weitergegeben werden. Dafür ist Gemeinde Jesu da. Und das, glaube ich, stehe ich dazu. Die Gemeinde Jesu, die das nicht lebt, ihr Lieben, hat ihr Ziel verfehlt in dieser Welt. Die Christen, die die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade Gottes, die Menschenfreundlichkeit Gottes, die zuneigende Liebe Gottes zu anderen Menschen nicht leben lassen, haben ihr Ziel verfehlt. Und die Bibel sagt über Zielverfehlung, das ist Sünde. Menschen, die sich nicht treiben lassen von der Liebe Jesu. Und es spricht der Herr Jesus hier aus in das Leben dieses Mannes hinein. Du weißt so viel, hast so viel gelesen, hast auch einen Stempel auf deinen Schein drauf, bist ein staatlich beglaubigter Gottesmann. Aber du hast keine Ahnung. Keine Ahnung. Das Volk Gottes war damals da, dafür da, damit Menschen drumherum sehen um Israel, es gibt einen lebendigen Gott. Es gibt einen Gott, der dir Hoffnung schenkt. Es gibt einen Gott, der dir Trost schenkt. Und dafür ist die Gemeinde Jesu heute da, ihr Lieben. Und da haben Menschen ein Recht drauf in unserer Gesellschaft, das zu sehen. Menschen haben ein Recht drauf in dieser Gesellschaft, Jesus Christus in Aktion zu sehen. Wie? In seinen Menschen, in seinen Jesus-Leuten, die sich haben rufen lassen durch seinen Heiligen Geist und die wiedergeboren sind durch seinen Geist und sagen, Herr Jesus, gebrauch mein Leben, um deinen Trost, deine Freundlichkeit inmitten diese zerbrochene Welt hineinzutragen. Und da müssen sich Christen wieder rufen lassen, ihr Lieben. Treiben lassen von der Liebe Jesu. Und das andere hier ist, der Herr Jesus beschreibt eigentlich die Menschheit. Er sagt, ein Mann, der unter die Räuber gefallen ist und er lag halbtot dort. Das ist eigentlich das Bild, wie Gott die Menschen sieht, ihr Lieben. Halbtot. Zwar leben wir noch, physisch leben wir noch, aber geistlich haben wir kein Verständnis über den einen, der das Leben ist. So ist die Menschheit. Das ist das Gericht Gottes. Halbtot. Also körperlich und seelisch sind wir am Leben, aber geistlich eigentlich tot. Kein Wissen über den einen wahren Gott. Es gab einen Mann, oder es gibt ihn noch, Peter Hitchens heißt er. Er ist Korrespondent für eine Zeitung in Großbritannien. Er war lange in der UdSSR damals als Journalist gewesen und er war Atheist. Sein Bruder ist auch Atheist. Und als die UdSSR zusammenbrach, die Sowjetunion, und er sah, was da wirklich im Menschen drinsteckt, wenn dieses totalitäre System weggenommen wird, wie die Menschen zu reißenden Bestien werden, hat er sich Gedanken drüber gemacht, über sein atheistisches Menschenbild, dass doch das Gute im Menschen steckt. Und dann kam er zum lebendigen Glauben an Jesus Christus, dieser Peter Hitchens. Und er hat jetzt viele Gespräche mit seinem Bruder auch, die treten im Fernsehen auf, die haben Diskussionen gegeneinander, sein Bruder ist Atheist und er ist bekennender Christ. Und der Peter Hitchens sagte, wenn man Gott aus der Welt herauswirft, entsteht eine Wildnis. Das ist das Bild, wisst ihr. Das ist diese Welt. Und Wildnis bedeutet Wüste. Wildnis bedeutet Tränen. Wildnis bedeutet Angst. Alleinsein. Wenn man Gott herauswirft aus dieser Welt. Und das haben Adam und Eva gemacht. Aber Gott, wisst ihr, der hat es nicht auf sich sitzen lassen. Der hat gesagt, ich werde was schaffen, damit ihr einen Weg zurückbekommt zu mir. Ich will mich auf euch einlassen, auf eine Welt, die sich nicht mehr auf mich einlässt. Auf diese Welt will ich mich einlassen. Und so hat Gott gewählt, Mensch zu werden in Jesus Christus. Und hat gewählt, den Halbtoten aufzuheben. Hat gewählt, in seiner Gnade und Barmherzigkeit, in seiner vergebenden Liebe zu bezahlen, das ist ein wunderbares Bild hier, dieser barmherzige Samariter, zu bezahlen. Und das ist das Bild, was wir haben, eigentlich im Propheten Jesaja, wo es darum geht, dieses große Kapitel, das oft an Ostern gelesen wird, über einen Gottesknecht, und da steht, er war ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Der Herr Jesus Christus, der weiß, was Leiden heißt, ihr Lieben. Später steht im Hebräerbrief, wir haben einen hohen Priester, der alles gelitten hat wie wir. Der versteht uns. Der versteht, wie das ist, wenn man weint. Der versteht, dieser Gott der Bibel, der einzig wahre Gott, versteht, wie das ist, wenn man abgelehnt ist. Dieser Gott der Bibel versteht es, ihr Lieben, wenn man in der Dunkelheit des Lebens sitzt und es scheinbar keinen Ausweg mehr gibt. Dieser Gott der Bibel, der am Kreuz von Golgatha sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist Zeugnis, das wir haben. Er hat sich aufgemacht in diese Welt, die unter dem Gericht leidet, um Menschen zu retten, Menschen Hoffnung zu geben, Menschen zu zeigen, schau mal, ich kenne deine Schmerzen und ich habe diese Schmerzen, die diese sündhafte Welt dir zugefügt hat, habe ich ans Kreuz getragen. Er war mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Dass es Menschen gibt, heute noch, das sagte ich auch schon mal am Abend, die machen sich lustig über Jesus. Dabei ist er doch der, der uns Trost geben will, ihr Lieben. Dabei ist er doch der, der dich durchs Tal der Todesschatten führen will. Dabei ist doch der, der gute, treue Hirte ist. Der dich in diesem Chaos dieser Welt festhält und durchträgt in ein Reich, von dem das letzte Buch der Bibel schreibt, wo es keine Tränen und kein Leid und kein Geschrei mehr gibt, wo Gott selbst die Tränen seiner Heiligen abwischen wird. Gott selbst, der schickt dann nicht einen Knecht und sagt, kauf mir ein paar Tempos und wisch denen die Tränen weg. Nee, die Bibel sagt, Gott selbst lässt sich das nicht nehmen, die Tränen seiner Kinder wegzuwischen. Die Tränen derer wegzuwischen, die in dieser Welt gelitten haben und manchmal gefragt haben, wie lange noch. Das steht auch in der Bibel. Dass Menschen Seelen fragen, wie lange noch, Herr? Aber es gibt eine festgesetzte Zeit. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Was für ein Bild. Das gibt es in keiner Religion der Welt, ihr Lieben. Unser aller Schuld. Und er wurde misshandelt und er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen. Das ist interessant. Und der Herr Jesus sagt, schau, so ist diese Welt. Die Menschen sind wie unter die Räuber gefallen. Durch die Sünde entstellt ist diese Welt. Von Schmerz gezeichnet, voller Tränen, voller Leid, voller Unbarmherzigkeit. Was für ein unbarmherziges Bild. Da wird der Mann einfach niedergeprügelt, wie man es lesen in der Zeitung. Und die Menschen drehen sich weg. Und die drehen sich weg. Ich habe heute noch einen Bericht gelesen von einem, der in einem Bus saß, und da waren drei Halbstarke und die wollten eine sagen, wir schlitzen nicht auf, haben die denn gesagt. Und die Leute haben sich alle weggedreht. Alle weggedreht. Und nur einer hat es dann fertiggebracht und ist aufgestanden und gesagt, das lassen wir nicht zu. Und der hat einen Stein auf den Kopf dafür bekommen. Und der Rest dreht sich weg, weil er sagt, ich will keinen Stein auf den Kopf bekommen. Und dieses Bild ist aber hier, wisst ihr, Gott hat sich nicht weggedreht. Er hat sich zugewandt. Er sagt, ich lasse mich sogar prügeln. Ich lasse mich auspeitschen für euch. Ich lasse mir die Nägel durch die Glieder treiben für euch, um euch zurückzugewinnen. In diese Welt, die so voller Leid geprägt ist. Ich heb dich auf, ich verbinde dir die Wunden. Ich reinige dich. Und ich gebe dir Hoffnung. Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. So wie wir es heute Abend auch in dem Zeugnis gehört haben, ihr Lieben. Und das ist, was der Apostel Paulus mit den Worten gesagt hat. Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ein Mensch, der Jesus Christus nicht kennt, ihr Lieben, ist ein hoffnungsloser Mensch. Ist ein hoffnungsloser Mensch. Der muss sich das ständig einreden, es wird schon irgendwie werden. Es wird schon irgendwie. Das sind dann so diese Klopfmethoden. Das wird schon wieder, Kopf hoch. Es wird schon wieder. Bei unseren Nachbarn hat sich dann Engel das Leben genommen, ihr Lieben. Die ganzen Fußballkollegen, da hat keiner mehr den Mund aufgebracht. Und dann bin ich mit meiner Frau hin, haben uns einfach hingesetzt, haben ein bisschen zugehört und dann habe ich einfach gefragt, darf ich mit Ihnen das Vaterunser beten? Alles. Ich brauche keine Predigt halten. Ich weiß nicht, wie lange diese Menschen das Vaterunser schon nicht mehr gebetet haben. Aber es hat ihnen so viel bedeutet. Und da draußen ist eine wunderbare Beziehung entstanden. Und es war mir so dieses Bild, wisst ihr, Gott will in diese Welt kommen, mitten in dein Leid. Und er will dir Hoffnung geben. Und daraus entwickeln sich hoffnungsvolle Beziehungen. Durch den, der die Hoffnung ist, Jesus Christus. Durch den, der sagt, ich bin der gute Hirte. Durch den, von dem der König David sagt, der Herr ist mein Hirte. Und wenn ich schon wandelte durchs finstere Tal der Todesschatten, so bist du doch bei mir. So bist du, das ist Gewissheit, ihr Lieben. Und ich sage das heute Abend mal so zugespitzt, wehe dem Menschen, der diese Gewissheit nicht hat, ihr Lieben. Wehe dem Menschen, der diese Gewissheit nicht hat. Und diese Gewissheit bekomme ich nicht durch das, dass ich Mitglied bin in einer Kirche, dass ich mal ein bisschen Geld gespendet habe, auch mal was Gutes getan habe. Diese Gewissheit bekomme ich, indem ich mir was Gutes tun lasse. Was Gutes durch den, der der Einzige ist, der wirklich Gutes tut, der lebendige Gott selbst. Indem ich mir von ihm das Leben schenken lasse durch Jesus Christus. Leben, das wirkt auch über den Tod hinaus. Wie viele an mich glauben, die werden leben, auch wenn sie sterben. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Die Welt, die eigentlich im Hass und im Zorn und im Gericht hängt, hat er geliebt. Dass es einen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, an Jesus Christus glauben, ihm vertrauen, nicht gerichtet werden, nicht gerichtet, sondern ewiges Leben haben. Und das ist dieses Leben, das hier anfängt. Und das physische Leben, das hört irgendwann mal auf. Ich weiß nicht, wenn meines aufhört, ihr Lieben, weiß ich nicht. Ich kann nur zustimmen, es ist gut, ihr Lieben, wenn man so früh wie möglich drüber mal nachdenkt. Und es nicht rausschiebt auf die lange Bank. Weil die Bibel selber sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und danach kommt das Gericht. Die Bibel sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Damit wir uns zu dir kehren, zum lebendigen Gott. Damit wir Hoffnung haben, Trost. Wie gesagt, wenn jemand heute Abend kam und sagt, warum gibt es das Leid? Ihr mögt nach Hause gehen und sagen, bin auch nicht schlauer geworden. Ich kann nur von dem reden, was die Bibel sagt. Und ich kann nur von dem Gott reden, der mitten in dieses Leid kam. Und mitten in diesem Leid mich trägt. Mitten in diesem Leid der ist, der mich versteht. Mitten in diesem Leid mir Kraft ist, wenn mir die Kraft schwindet, wenn ich keine Kraft mehr habe. Und ich möchte schließen mit dem Zitat von Ludwig Hofacker. Es war ein alter schwäbischer Pfarrer, der ist nicht alt geworden, ist 31 Jahre alt geworden. Über sein Leben war so ein Satz, ich wollte einen Schrei für Jesus tun. Und der Ludwig Hofacker war selbst sehr schwer krank gewesen. Der konnte gar nicht lang richtig predigen. Ich weiß nicht, ein paar Monate. Hat in Rielingshausen gelebt, war Pfarrer dort, der Murr. Und der Ludwig Hofacker hat es mal geprägt und sagte, wenn ich nicht mehr beten kann, das spielt überhaupt keine Rolle. Der Herr Jesus Christus betet für mich. Und wenn ich nicht mehr glauben kann, spielt auch keine Rolle. Der Herr Jesus Christus glaubt für mich. Das darf ein Mensch sagen, der wiedergeboren ist durch den Heiligen Geist. Und wenn ich meine, das Leben hier meistere ich nicht mehr, spielt keine Rolle. Der Meister ist